Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Nächste Woche eröffnet der neue Hauptstadtflughafen BER. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte lautet, das ist 9 Jahre später als eigentlich geplant. Ganz Deutschland spottet über dieses Fiasko. Da haben wir uns gedacht, zum Thema Flugbetrieb in Berlin-Brandenburg. Gibt es da nicht auch irgendetwas Positives? Ja, gibt es. Eine echte Erfolgsgeschichte sogar, die die Welt verändert hat. Und die hören Sie gleich bei uns. Reaching out to you, Snow Patrol and the Saturday Songwriters. Diese Samstag-Songschreiber sind Fans, denn die schottische Band Snow Patrol hatte sie eingeladen, an neuen Songs mitzukomponieren als Internet-Livestream wegen Corona. Und ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit zwischen Band und Fans, das haben sie gerade gehört. Vielleicht wird Julia Klöckner in die Geschichte eingehen, und zwar als Flugpionierin. Denn die Bundeslandwirtschaftsministerin war der erste Fluggast am neuen Regierungsterminal des Flughafens BER. In der nächsten Woche will er dann für den regulären Betrieb öffnen. War eigentlich schon für 2011 vorgesehen, und 2012 wurde es dann ganz peinlich, denn nur 4 Wochen vor der groß angekündigten Eröffnung wurde alles gestoppt und abgesagt. Und es folgt eine beispiellose Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Dabei steht Berlin-Brandenburg auch für einen der größten Triumphe in der Geschichte der Fliegerei. Denn hier hat Otto Lilienthal Ende des 19. Jahrhunderts seine erfolgreichen Flugversuche unternommen. Als erster Mensch überhaupt. Und deshalb wiederholen wir noch einmal in gekürzter Fassung die Fluggeschichte Brandenburgs. Ottos Erben von Wolf-Sören Treusch.
Wir trinken erstmal einen Schluck auf die Ausstellung und auf die Interflugleute, dass sie hier alle so zahlreich erschienen sind. Freut mich. Also erstmal zum Wohl.
Zum Wohl. Stölln, ein kleiner Ort im brandenburgischen Havelland, westlich von Berlin. 80 Gäste stoßen stilecht an mit einem Glas Rotkäppchen halbtrocken auf die Eröffnung einer kleinen Ausstellung über die Geschichte der Interflug, der staatlichen Fluggesellschaft der DDR. Sie sitzen im Heck einer Iljuschin 62, des ersten Langstreckenjets der Sowjetunion, den die Interflug seit 1970 einsetzte.
Stölln hat ja immer historischen Boden gehabt. Wir hatten also den ersten Flieger. Wir haben dieses Flugzeug hier, das hier landet ist, steht im Guinness-Buch der Rekorde. Wir haben den ältesten Flugplatz der Welt.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten ist Horst Schwenzer erster Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins in Stölln. Die Attraktionen des Flugwesens, die seine kleine Gemeinde zu bieten hat, lassen ihn immer wieder schwärmen. Doch der Reihe nach.
Wir waren das Vermächtnis Otto Lilienthals in Stölln.
Otto Lilienthal, der große deutsche Luftfahrtpionier, der es als erster Mensch schaffte, mit seinen Flugapparaten tatsächlich zu fliegen. Einen Großteil seiner Gleitflüge absolvierte er in Brandenburg. 1891 begann er in Derwitz bei Potsdam. Da ihm der dortige Hügel für den Start seiner Flüge zu niedrig wurde, wechselte er 1893 auf den Gollenberg bei Stölln.
Ja, der Gollenberg war früher unbewaldet und Lilienthal hat also Berge gesucht, wo er fliegen konnte. Sein Ziel war also vom Stand über den Lauf zum Flug oder Sprung, und da brauchte er eine Bruchkante. Und da hat er den Gollenberg gefunden und hier konnte er nach allen Richtungen fliegen, weil er rund war und völlig unbewaldet.
Regelmäßig am Wochenende fuhr Lilienthal von Berlin nach Stölln. Seine Hängegleiter hatte er längst in einer hiesigen Scheune deponiert. Dann begab er sich nach oben auf den Berg, nahm 7 Schritte Anlauf, sprang in die Tiefe und flog.
Lilienthal hat hier am Gollenberg immer in der Größenordnung von 20, 25 Sekunden langwährende Flüge absolviert und hat immer Flugweiten zwischen 200 und 300 Meter erreicht.
Bis zum 9. August 1896.
Das war ein sehr schöner, hochsommerlicher Augusttag, dieser 9. August 1896.
Joachim Grenzdörfer. Er hat etliche Artikel zu Lilienthal geschrieben.
Die Sonneneinstrahlung war sehr intensiv, sodass sich eine Thermik bilden konnte. Die bildet sich eben, wenn es in dem Tal ein bisschen kühl ist und durch die intensive Sonneneinstrahlung eine sogenannte Sonnenböe entsteht. Das ist eine aufwärts gerichtete Thermik, die Lilienthal nicht aussteuern konnte, obwohl er schon an die 1000 Flüge von diesem Gollenberg absolviert hatte.
In einer historischen Aufnahme aus den 70er Jahren erinnert sich Paul Beilich, 1896 Lilienthals Monteur und einziger Augenzeuge des Unglücks, an den Absturz.
Wie ein Stück geflogen war, steht er oben in der Luft vollständig still. Und dann sehe ich, dass er mit den Beinen so hin und her schlenkert, um den Apparat in Bewegung zu bringen. Mit einmal kriegt der Apparat die Neigung nach vorne und saust runter, schlägt auf und unlegbar passiert. Wie er abgeschürzt war, ich gleich hinterher, gleich runter und lache unterm Apparat. Ich habe den Apparat runtergerissen. Und äußere Verletzungen hat er nie gehabt. Über Schmerzen hat er nicht geklagt. Aber er sagte, ich soll ausruhen und dann machen wir weiter. Ich sage, das geht nicht, der Apparat ist kaputt.
Einen Tag später stirbt Otto Lilienthal. Der dritte Halswirbel ist gebrochen. Vielleicht ist aber auch eine Hirnblutung die Todesursache. Ein Gedenkstein erinnert an den Ort des Unglücks. Der Flugapparat kann als Nachbau in Originalgröße im Museum von Stölln bestaunt werden.
Kapitän Kalbach, was sagt denn Ihre Frau zu diesem Unternehmen? So, was soll sie sagen? Sie findet, dass es ein bisschen wagemutig und verrückt ist.
Ein Spektakel der besonderen Art erlebt der mittlerweile bewaldete Gollenberg im Oktober 1989, fast 100 Jahre nach dem Absturz Otto Lilienthals. Zum Andenken an ihn schenkt die Interflug der kleinen Gemeinde eine Iljuschin 62. Flugkapitän Heinz-Dieter Kalbach ist auserkoren, die Maschine von Schönefeld nach Stölln zu überführen.
Es gab selbst unter meinen Kollegen Zweifler, die gesagt haben, das funktioniert nicht, das muss in der Katastrophe enden. Und wir haben aber dementsprechend gründlich die Sache vorbereitet.
Berechtigte Zweifel. Normalerweise benötigt die IL-62 eine Landebahn von 2,5 Kilometern Länge. Auf dem Segelflugplatz am Fuße des Gollenbergs stehen gerade mal 900 Meter zur Verfügung. Unbefestigte Piste.
Wir hatten von der Waldkante bis zum Aufsetzpunkt nur 3 Sekunden Zeit. Und wir mussten aus 20 Metern Höhe in den 3 Sekunden runterkommen.
Also die Maschine setzte auf. Sie hob vorne die Nase hoch, wo uns schon alle nicht wohl war. Dann ging sie aber wieder runter, dann setzte die Bremskraft ein und dann war eine, weil es ja trocken war, eine Staubwolke. Wir haben also kein Flugzeug mehr gesehen.
Wir hatten kein Licht im Cockpit. Wir saßen plötzlich, als uns die Staubwolke überrollt hat, total im Dunkeln. Wir konnten kein Gerät mehr ablesen, hätte es aber sowieso nicht genutzt, denn als wir aufgesetzt hatten und die Maschine rollte, der Acker ist ja unwahrscheinlich uneben, holprig gewesen. Und die Instrumente haben so vibriert, dass man nichts mehr ablesen konnte.
Als sich die Staubwolke dann verzog, da haben wir alle, man war eigentlich mehr als erleichtert.
Na, wir waren überglücklich.
Sie wissen jetzt, es hat geklappt. Dabei wurde den Piloten im Cockpit noch einmal ganz bang ums Herz.
Meine Frau hat ja anfangs zwar gewusst, dass ich eine Überführung mache, hat aber angenommen zum normalen Flugplatz. Der Film, der damals gemacht wurde vom Fernsehfunk der DDR, der bringt die Emotionen ja sehr gut rüber. Und ja, es bewegt mich immer wieder unwahrscheinlich, wenn ich sehe, wie sie dann doch da stand und gezittert hat und so. Und da rührt es mich schon immer, wenn ich den Film sehe.
Stölln ist seit Kapitän Kalbachs Husarenstück um eine Attraktion reicher. Und die Iljuschin 62, die über der Ortschaft auf einem Hügel thront, ein gern besuchtes Ausflugsziel. Die in ihr eröffnete Dauerausstellung zur Interflug präsentiert originale Flugtickets und Gepäckanhänger, Orden und Münzen. Viele kleine Kostbarkeiten aus den Zeiten, als der Zentralflughafen Berlin-Schönefeld nach dem Selbstverständnis der DDR das Fenster zur Welt war.
Ich möchte Ihnen das wünschen, was Ihnen und den Kollegen von der Aeroflot mit auf den Weg geben. Möge die Anzahl der guten Starts mit der guten Landungen immer übereinstimmen. Ich wünsche Ihnen gute Reise.
Ich danke schön.
Die Geschichte des Flugwesens in Brandenburg ist nicht nur eine Geschichte Lilienthals, der Interflug und der zivilen Luftfahrt. Sehr früh schon entwickelt sich das Umland von Berlin auch zu einem bedeutenden Standort der militärischen Luftfahrt. In Potsdam werden ab 1912 Luftschiffe für den Ersten Weltkrieg gebaut, die später Bomben über europäischen Großstädten abwerfen. 1917 wird die Produktion der Luftschiffe eingestellt. Und in Schönefeld errichtet die Firma Henschel 1935 das in den Augen der Nazis modernste Flugzeugwerk der Welt. Bis 1945 werden darin etwa 14.000 Flugzeuge gebaut, vor allem Bomber und Lenkflugkörper für die deutsche Luftwaffe. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges zerschlagen die Sowjets Flugzeugwerke dieser Art. Von der Luftfahrtindustrie in Brandenburg bleibt nicht viel übrig. Außer den Flugplätzen. Die nutzen die Sowjets für ihre Zwecke und bauen neue dazu. Auch der Flugplatz Eberswalde-Fino, nordöstlich von Berlin gelegen, gehört dazu.
Das ist also ein typischer Militärflugplatz der Sowjets gewesen. Das war ja überall so, dass die Sowjets also an die Frontfläche, also an der Berührungsstelle zwischen Warschauer Vertrag und NATO, natürlich ihr bestes Flugmaterial und ihre am besten ausgebildeten Piloten herbrachten, um hier gewappnet zu sein. Man ging ja immer davon aus, dass der böse Westen den Erstschlag vollzieht und dann musste man entsprechend reagieren. Deshalb wurden auch hier sogenannte Führungsbunker errichtet. Die sind an anderer Stelle auch noch. Wir haben auch so einen. Das war so der Punkt, von dem aus dann der sogenannte Gegenschlag geführt werden sollte.
Gut, dann komm mal bitte mit raus hier.
Am westlichen Zipfel des alten Militärflugplatzes bauen Klaus-Peter Kobbe und seine Mitstreiter kurz nach dem Mauerfall ein Luftfahrtmuseum auf. Seit 1994 besuchen vor allem Schulkinder die luftfahrthistorische Sammlung.
Hier drüben seht ihr einen Hubschrauber. Und zwar ist es einer der größten Kranhubschrauber, die jemals gebaut worden sind. Das sieht man noch unten.
Bis zum Abzug der sowjetischen Streitkräfte 1994 ist der Flugplatz strengstens abgeschirmt. Ein einziges Mal, im August 1991, spielen die Sowjets Glasnost und veranstalten zusammen mit den Museumsleuten einen Tag der offenen Tür. Etwa 100.000 Menschen flanieren an jenem Tag über das Gelände. Dabei ist das eigentliche Spektakel gar nicht genehmigt worden. Ein Kunstflug der MiG-29.
Da waren wir natürlich alle enttäuscht. Und dann sagte mir der Oberst Duis dann, ach, sei nicht traurig, das machen wir ganz anders, sagt er. Pass auf, ich hole hier eine MiG-29 raus, dann rollen wir hier langsam vor, sagt er. Und dann machen wir hier einen Startversuch, einen abgebrochenen Startversuch. Mit Nachbrenner starten wir und dann bremsen wir hier ab. Fallschirm raus und dann, das meinst du, was das für eine Show ist. Da oben sieht man sowieso nichts, weil das schlechtes Wetter war. Ne? Und so hat er es gemacht. Das hat er alle Stunden gemacht und die Leute waren begeistert. Und wir haben dann MiG-29 mit abgebrochenem Start hier vorgeführt. Das, alle, die das erlebt haben, werden das nie wieder vergessen. Nicht? Dieser Riesenvogel mit dieser Kraft, dieser unbändigen Kraft der beiden großen Stahlturbinen.
So, ich setz mal ab.
Zurück zum Gollenberg nach Stölln. Dorthin, wo Luftfahrtpionier Lilienthal seine erfolgreichsten Gleitflüge absolvierte.
Wieder, wie sieht's aus, mein Lieber? Freue mich, dass ich komme.
Na, Co-Pilotin?
Manchmal geht es hier zu wie auf einem Klassentreffen. Einer von Ottos Erben, Helmut Wernicke, flog 1996 mit einem Drachen vom Gollenberg. Er erzählt davon, als sei es gestern gewesen.
Also laufen gegen den Wind. Ich habe an den Drachen ein Wollefahren dran. Da sehe ich, wenn ich den Drachen aufhabe, wo kommt der Wind her? Kann ich die Maschine da ausrichten? Wenn man schräg zum Wind wegstartet, kann man Pech haben. Geguckt und dann voll Tempo laufen und dann irgendwann hängen die Beine in der Luft. Man merkt es ja nicht und dann fliegt man. In stehender Position und man hat Beine gepolstert und so weiter. Man geht dann über Rollen in eine liegende Lage. Ja, und dann haben wir mal, meine Frau war mit bei mir, wir müssen mal messen, wie weit sind wir denn überhaupt gekommen und haben festgestellt, etwas über 300 Meter sind wir gekommen in den Fluten. Das war dann genau 100 Jahre nach Otto Lilienthals ersten Flug.
Seine Frau hat ihm das Drachenfliegen mittlerweile verboten. Die freie Zeit nutzt er, um Modellflugzeuge zu bauen. Ein Originalflugapparat nach den Entwürfen Otto Lilienthals hat er dem Museum in Stölln als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.